Guten Morgen von meiner Seite. Sagen wir ja noch nichts. Guten Morgen. Schön, schön, dass ihr alle da seid. Es ist eine Freude. Danke, dass ich euch heute das Wort bringen darf. Ja, wir haben einen guten Gott, oder? Wir haben einen wunderbaren Gott. Wir haben den besten Gott. Wir haben einen herrlichen Gott. Und unser Gott ist nicht nur fähig, alle unsere Vorstellungen zu übertreffen, nein, er will sogar alle unsere Vorstellungen übertreffen. Er will Großes in unserem Leben tun. Und er ist so groß und gut, dass wir gar nie zu viel von ihm erwarten können. Er ist immer größer als unsere Erwartungen. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Den ersten Vers bitte. Na, das sind wir. Ah, stimmt. Ja, ja, super. Super. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten. Aber Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben, und zwar im Überfluss. Und ich will heute auf eine Voraussetzung eingehen, um diese Fülle erleben zu können. Was ist diese Voraussetzung? Es ist schon da gestanden, es geht um unsere Identität in Jesus. Ich möchte heute über Identität sprechen. Das Wort Identität selbst kommt in der Bibel nicht vor, aber das Thema wird behandelt. Das Thema wird oft behandelt. Identität ist, wer ich bin. Man versteht darunter die Art und Weise, wie sich ein Mensch selbst versteht und wahrnimmt. Es ist also meine Selbstwahrnehmung, wer ich in meinem Herzen bin oder zu sein glaube. Und wir werden noch sehen, dass dies sehr große Auswirkungen darauf hat, wie wir leben oder wie wir uns fühlen oder welchen Einfluss wir auf andere haben oder auch wie unsere Beziehungen sind und vor allem, wie unsere Beziehung zu Gott ausschaut. Unsere Identität entsteht im Laufe unseres Lebens und wird stark durch unsere Umwelt geprägt. Und ich möchte es einem Beispiel beschreiben. Macht es einen Unterschied, ob mein Vater ein Bettler ist oder ob mein Vater ein König ist? Das ist jetzt ein Beispiel mit zwei Extremen. Und das soll überhaupt nicht werten. Ein Bettler steht vor Gott und vor uns nicht schlechter da als ein König. Aber es hat Auswirkungen auf unser Leben, oder? Wenn ich im Umfeld vom Bettlern groß werde, dann werde ich wahrscheinlich eine Bettlermentalität annehmen. Und es wird eine andere Identität in mir sein, wenn ich in einem Königshaus erzogen werde. Ich glaube, jeder kann sich gut vorstellen, dass der Unterschied, wie sich diese zwei Menschen selbst wahrnehmen, ein großer ist. Aber was hat das mit unserem Glauben zu tun? Wenn wir gläubig geworden sind, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann sind wir durch den Heiligen Geist wiedergeboren und Jesus lebt in uns. In Johannes 14, Vers 20 steht, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich eins bin mit meinem Vater und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Jesus und der Vater leben in uns. In Epheser 5, Vers 30 steht, dass wir Teil des Leibes von Jesus sind, denn wir sind Glieder seines Leibes. Also er lebt in uns, wir leben in ihm, und wir sind gleichzeitig Teil seines Leibes, seiner Gemeinde. Und er ist unser Haupt. Auf was wollte ich hinaus? Ich komme wieder zurück zu dem König, von dem ich vorher gesprochen habe. Jesus ist dieser König. Und wir leben in seinem Königreich. Wir sind aber nicht Untertanen, sondern wir sind Söhne und Töchter des Vaters im Himmel. Und deswegen sind wir auch Geschwister von Jesus geworden. Und es geht noch weiter. In Offenbarung 5, Verse 9 bis 10 steht: Und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Nur du darfst seine Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden. Und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme, Sprachen und aus allen Völkern und Nationen. Die Rede ist natürlich von Jesus. Durch dich sind wir jetzt Könige und Priester, die unserem Gott dienen. Und sie werden über die ganze Erde herrschen. Durch Jesus sind wir jetzt Könige und Priester. Das heißt, eine unserer Identitäten ist, ein König zu sein oder ein Königskind zu sein. Und auf diese Identität, dass wir Königssöhne und Königstöchter sind, möchte ich heute näher eingehen. Und es gibt natürlich noch genügend andere Identitäten, die wir in Jesus haben können. Das ist zum Beispiel, wir sind seine Freunde, wir sind seine Geliebte, wir sind seine Braut, wir sind seine Kinder, seine Botschafter oder seine Jünger. Es gibt ganz viele verschiedene Identitäten, die wir in Jesus haben können oder haben. Aber ich möchte eben auf diese Königsidentität eingehen. Ich will herausarbeiten, was es für uns bedeutet, dass wir königlicher Abstammung sind, wenn wir zu Jesus gehören. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1 steht: Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Also um nur noch einmal zu unterstreichen, wir sind wirklich Gottes Kinder. Und es ist wichtiger, wer wir sind, als was wir tun. Es hat nämlich Auswirkungen, wer wir sind, auf das, was wir tun. Aber zuerst ist wichtig, was wir sind. Und wir sind Kinder Gottes. Wir sind Königskinder. Es ist wichtiger, was Jesus für uns getan hat, als was wir tun. Wenn wir erkennen, dass der Gott des Universums uns mehr liebt als alles andere, dass er in uns lebt, dann wird sich unser Leben ändern. Dann sind wir nicht mehr die gleichen. Das heißt, unser Leben verändert sich von innen nach außen. Der Heilige Geist in uns verändert uns. Und ich möchte jetzt aus Sprüche 30, die Verse 21 und 22 vorlesen. Und da steht: Durch drei Begebenheiten wird ein Land erschüttert. Und auch das vierte kann es nicht ertragen. Wenn ein Sklave König wird, wenn ein Unverständiger Reichtum erlangt, und es geht dann noch weiter, aber ich will das eingehen. Die Bibel sagt uns, dass es unerträglich ist, wenn ein Sklave König wird. In anderen Übersetzungen steht, wenn ein Bettler König wird. Wo liegt das Problem, wenn ein Bettler oder Sklave König wird? Wenn jemand als Bettler oder Sklave erzogen wird, das heißt mit anderen Worten, dass ihm als Kind schon beigebracht wird, dass er nicht wertvoll ist, dass er im Mangel lebt, dass er nicht relevant ist, dass es nicht wichtig ist, was er zu sagen hat, dass niemand nach seiner Meinung fragt, dass er mit dem Gefühl aufwächst, dass er nicht wertvoll ist für andere. Wenn Mangel sein Leben bestimmt, dann wird es zu einem Problem, wenn dieser Mensch dann einmal in eine Position kommt, wo er auf einmal seine Meinung zählt. wenn ich mit der Bettlermentalität plötzlich Einfluss bekomme, also sozusagen König werde, dann hat das eine schlechte Auswirkung auf denen, den ich vorstehe. Und man muss nicht in Armut oder im Mangel aufgewachsen sein, um diese Mentalität zu entwickeln. Ich habe zum Beispiel die Angewohnheit gehabt und habe sie zum Teil leider immer noch, dass ich blöde Scherze über andere mache. Also ich mache mich zum Beispiel einfach lustig über die, über irgendeine Kleinigkeit. Und das ist auch zum Teil einfach aus der Annahme heraus, dass dem anderen eh egal ist, was ich sage. Dass ich das Gefühl habe, es ist nicht wichtig, was ich sage. Also wird ihm das auch nichts tun, oder? Ich habe das immer geglaubt, dass es für jemanden nicht wichtig ist, was ich sage. Und dass deswegen er auch nicht verletzt ist, wenn ich einen blöden Scherz mache. Also ich habe einen ganz blöden Humor und ich habe mir das schon als Kind angewöhnt, so mich lustig zu machen über andere. Und das ist aus dieser Mentalität heraus. Gell? Und auf einmal gibt es dann Menschen, die mich ernst nehmen, die auf mich horchen und die verletzt sind, wenn ich blöd rede. Wenn ich aus meiner Bettlermentalität heraus rede. Das heißt überhaupt nicht, dass ich schlecht erzogen worden bin, überhaupt nicht. Mir sind Werte beigebracht worden. Ich bin meiner Mama und meinen Großeltern sehr dankbar, wie sie mir erzogen haben. Es hängt auch viel von uns ab, ob wir uns erziehen lassen. Aber auf jeden Fall wird in Adelsfamilien und Königshäusern, um das idealisiert ein bisschen zu verwenden, sehr viel Wert auf diese Erziehung gelegt. Dass der oder die Heranwachsende lernt, zu repräsentieren und zu herrschen. Es geht also um diese innere Haltung. Es geht nicht nur um mich, es geht darum, dass ich eine Familie repräsentiere oder dass ich ein ganzes Land repräsentiere. Es geht um diese Ehre und Tugendhaftigkeit. Also nicht um Arroganz oder Überheblichkeit, sondern um ein gesundes Selbstwertgefühl. Das Kind soll lernen, wer es ist und dass es das Königreich repräsentiert. Wenn wir gläubig werden, dann werden wir Teil einer königlichen Familie. Wir werden zu königlichen Priestern, steht in der Bibel. Uns wird Autorität übertragen. Jesus hat jeden von uns Autorität übertragen. Ihr seid diese königliche Familie. Jeder von euch hat Autorität. Jeder von euch ist ein Leiter. Mindestens über sich selbst. Aber die meisten haben einen Bereich des Einflusses auf andere Mitmenschen. Wenn du jung bist, dann gibt es vielleicht Geschwister oder Mitschüler, auf denen du Einfluss hast. Oder wenn du älter bist und Familie hast, dann ist deine Familie. Oder im Job oder in der Gemeinde. Du hast Menschen um dich, auf die du Einfluss hast. Deinen Einflussbereich. Und dieser Einfluss ist sehr stark von unserer Identität abhängig. Unsere Identität ist leider oft geprägt von dieser Welt. Wir definieren uns über unseren Beruf, über unseren Besitz, über unsere vermeintliche Gescheitheit oder über unser Überkönnen, das wir haben, uns angeeignet haben und. Und ich möchte euch jetzt gerade ein paar Fragen aus einem Buch von Chris Walleton vorlesen und das ist so eine Art Prinz- oder Bettler-Test. je mehr wir zu diesen Haltungen neigen, die ich euch vorlese, umso eher haben wir diesen Einfluss dieser Bettler-Identität. Also ich lese einfach diese Fragen oder diese Aussagen vor und jeder soll sich dazu einfach ehrlich in seinem Herzen beantworten, ob das bei ihm so ist oder nicht. Ich neige zu einem sarkastischen Humor, der Menschen verletzt. Also das bin ich. Ich kämpfe mit dem Gefühl, nicht zu genügen. Ich sehe Menschen um mich herum häufig als Konkurrenten an. Ich schaue oft in den Spiegel. Ich vergleiche mich mit anderen. Ich suche immer nach verbilligten Waren oder Schlussverkaufsangeboten. Ja, Bettler haben immer Angst, zu kurz zu kommen und zu wenig zu haben. Das heißt nicht, dass Sparen schlecht ist, aber das Motiv ist wichtig. Ich erzähle anderen von bedeutenden Menschen, mit denen ich befreundet bin. Oder von wichtigen Projekten, an denen ich beteiligt bin. Oder von meinen Urlauben. Ich fühle mich oft missverstanden. Ich muss unbedingt eine Freundschaft haben mit der wichtigsten Person in der Organisation, in der ich tätig bin. Ich wiederhole mich, dramatisiere, übertreibe oder lüge, um gut anzukommen. Die Menschen, mit denen ich mich am wohlsten fühle, sind in der Regel gebrochene Leute. Oder ich fühle mich nicht wohl, wenn ich mit sehr erfolgreichen und reichen Leuten zusammen bin. Leute sagen, dass ich immer recht haben muss. Ich kämpfe mit Ängsten, besonders mit der Angst, abgelehnt zu werden. Ich mache mir viele Sorgen, besonders über die Zukunft. Mein Geschlechtstrieb und oder meine Essgewohnheiten scheinen unkontrolliert zu sein. Ich bin schnell verletzt bzw. beleidigt. Also es war jetzt nur ein Auszug aus diesem Test. Aber wir sehen schon ungefähr, wo wir umgehen. Also ich sehe mich da oft. Jeder von uns ist von Jesus erlöst worden. Aber zum Teil leben wir noch in einer unerlösten Identität. Wir leben aus dieser unerlösten Identität heraus. Und sogar in der Gemeinde werden wir oft nicht in diese königliche Identität hineingeführt. Natürlich nicht bei uns. Aber da hört man manchmal, dass wir nur erlöste Sünder sind. Stimmt natürlich. Am Anfang sollte ich meine Schuldhaftigkeit anerkennen und Buße tun. Aber dann können wir weitergehen. Uns wurde vergeben, ein für alle Mal, steht im Hebräerbrief und in anderen Briefen auch. Uns ist vergeben. Jesus ist für unsere vergangenen und zukünftigen Sünden gestorben. Wir sind erlöst. Wenn wir sündigen, dann gehen wir zu Jesus und bitten um Vergebung. Aber nicht, weil uns nicht vergeben wurde, sondern wegen unserem Gewissen. Uns ist bereits vergeben, auch wenn wir sündigen, ist uns vergeben. Unser Gewissen ist aber belastet. Deswegen gehen wir dann mit zu Jesus. Und ich sage nicht, dass Sünde kein Problem ist, aber es ist kein Problem für Gott. Gott liebt uns nicht weniger, wenn wir sündigen. Aber wir stecken fest, wenn wir sündigen. Wir sind versklavt und wir werden zur Zielscheibe von unserem Feind. Gott hat kein Problem mit der Sünde. Er hat das Problem Sünde erledigt für uns. Wir dürfen in der Gewissheit leben, dass uns Gott schon längst vergeben hat. Natürlich nicht in Überheblichkeit. Sonst widersteht uns Gott natürlich. Sondern in Demut. Immer in dem Wissen, dass Jesus die Ehre dafür gebührt. Aber wir sind keine armen Sünder mehr. Wenn ich mich weiter als Sünder bezeichne, dann achte den Kreuzestod von Jesus nicht angemessen. Und das hat nichts mit Hochmut zu tun. Sondern in Demut nehme die Tat von Jesus an und sage, diese Tat heiligt mich für immer. Sie reicht aus. Dann reden wir uns oft ein, wir Christen sind nicht relevant. Wir können eh nichts ausrichten. Die Zeiten sind so schlecht, wir ziehen uns in unsere eigenen Kreise zurück. Das ist alles eine Lüge des Feindes. Wir Christen haben die Antworten auf die Probleme dieser Welt. Wer, wenn nicht wir? Wir haben den Heiligen Geist, der alle Lösungen kennt. Wir können den Zeitgeist ändern, wir können die Politik verändern, wir können sogar das Klima ändern. Uns ist alles möglich. Jesus hat nämlich Satan besiegt. Es ist so, Adam hat die Autorität über diese Erde bekommen. Aber er hat sie leider durch seine Sünde verspielt und an Satan verloren. Jetzt hat Satan diese Autorität über die Erde gehabt. Und eine der Haupterrungenschaften vom Tod und von der Auferstehung von Jesus ist die, dass Jesus diese Autorität über die Erde wieder für den Menschen zurückerlangt hat. Er hat sie wieder zurückerrungen. Jesus hat uns die Beziehung zu Gott wieder hergestellt und er hat Satan die Macht über die Erde abgenommen. Matthäus 28, 18 bis 20 steht, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Und in Lukas 10, Vers 18 bis 19 erklärt Jesus, er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch schaden. Jesus hat Satan besiegt und hat uns die Vollmacht über die ganze Kraft des Feindes übertragen. Wo liegt unser Problem? Ich glaube, es ist uns einfach nicht bewusst. Wir sagen, der Herr ist in meiner Schwachheit mächtig. Aber wir schauen viel mehr auf die Schwachheit und unsere Unfähigkeit als auf die Macht des Herrn. Die ersten Christen haben in einer Generation die ganze damalige zivilisierte Welt evangelisiert. Von England bis Asien, von Nordafrika bis in den Norden. Das geht nur, wenn man weiß, wer man ist. Wenn ich weiß, dass ein gewaltiger Gott hinter mir steht und dass er mein liebender Vater ist. Warum ist Mose als Sohn des Pharaos erzogen worden? Wir wissen, die Israeliten waren Sklaven in Ägypten. Und das waren sie schon seit Generationen. Aber Gott hat seinen auserwählten Führer, den er als Befreier für dieses Volk erwählt hat, am Hof des Königs, am Hof des Pharao erziehen lassen. Mose ist königlich erzogen worden. Und zwar, dass er diese Identität eines Führers entwickeln hat können, um ein Millionenvolk zu führen. Als Sklave wäre er wahrscheinlich nicht fähig gewesen dazu. Er ist 40 Jahre am Hof des Pharaos gewesen, um diese Identität eines Herrschers zu bekommen. Und dann hat er müssen noch 40 Jahre in der Wüste sein, um von Gott abhängig zu werden, um Demut zu lernen. Also unsere Identität, die Person, die wir in unserem Innern sind, bestimmt, wie wir nach außen leben. Wie kommen wir jetzt zu dieser königlichen Identität, zu dieser inneren Freiheit? Ich glaube, es braucht diese enge Beziehung mit Jesus und unserem Vater im Himmel. Nur in einer solchen Beziehung kann uns diese Identität zugesprochen werden. Ich brauche diesen Zuspruch Gottes. Ich glaube, es geht in erster Linie darum, dass wir die Liebe des Vaters erleben. Aber auch die Gemeinde ist dazu da, die Identität zu fördern. Und wir können uns selbst dazu erziehen. Wir können uns dazu erziehen, alle Lügen zu entlarven, die uns klein und unbedeutend machen, halten wollen. Wir können uns dazu erziehen, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Wir können das Wort Gottes über unser Erleben stellen und über unser Empfinden. Und erwarten wir, dass der Heilige Geist uns zeigt, was er alles in unsere Geschwister hineingelegt hat. Und sprechen es über sie aus. Denn dieser Zuspruch bewirkt was. So wie der Engel des Herrn dazu Gideon gesprochen hat im Alten Testament. Gideon hat sich vor den Midianitern versteckt. Also er war eingeschüchterter junger Mann. Und dann lesen wir in Richter 6, Vers 12. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Der eingeschüchterte junge Mann, der sich versteckt hat, wird als tapferer Held angesprochen. Und was bewirkt es in ihm? Es bringt einen Mann hervor, der die Israeliten anführt und von den Feinden befreit. Bitten wir um diese Gabe der Weisheit, um diese Gabe der Weissagung, wie der Paulus sagt, wir sollen darum bitten und danach trachten, dass wir diese Worte haben für unsere Mitgeschwister, dass wir sie aussprechen können über sie, in der Autorität von Jesus. Oder anstatt uns selbst niederzumachen, weil wir unseren Ansprüchen nicht genügen, sprechen wir ein Wort der Ermutigung über uns selbst aus. Wir brauchen diesen Zuspruch. Jesus hat diese Bestätigung auch gebraucht. Bei seiner Taufe am Anfang seines Dienstes hat sich der Himmel geöffnet und der Vater hat zu ihm gesagt: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und dieses Wort dürfen wir auch über uns aussprechen. Es ist die Wahrheit, auch über euch. Ihr seid die geliebten Töchter, die geliebten Söhne. Er hat Wohlgefallen an euch gefunden. Durch Jesus. Und um in unserer Identität zu wachsen, ist es gut, wenn wir uns so lieben, wie uns Jesus liebt. Wenn wir uns so annehmen, wie uns der Herr annimmt. Es ist so wichtig, dass wir mit uns selbst im Frieden sind. Wenn wir uns selbst nicht annehmen können, dann kann man nicht eine Identität in uns haben, die Jesus entspricht. Jesus liebt uns, also können wir uns auch annehmen. Die Liebe bringt das Größte in uns hervor. Die Liebe ist die größte Macht, weil Gott die Liebe ist. Und es passiert nicht automatisch der Wille Gottes. Das ist nicht Automatismus. Alles, was passiert, ist der Wille Gottes. Nein, der Wille Gottes passiert vor allem, wenn wir uns von seinem Geist leiten lassen und wir seine Werke tun. Wenn wir unsere Identität auf das Wort Gottes gründen, dann verändert der Heilige Geist uns von innen heraus. Wenn Jesus in uns diesen Raum bekommt, wenn er unsere Identität wird, dann wird das Reich Gottes sichtbar werden. In Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das steht in Römer 14, Vers 17. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Richten wir unsere Augen auf Jesus, dann werden wir so wie er. Dann werden wir seine Identität in uns haben. Dankeschön.